Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir stellen uns unter Gottes Wort, das am heutigen zweiten Epiphaniasonntag gepredigt werden soll, aufgezeichnet im Johannesevangelium im zweiten Kapitel. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Spricht Jesus zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Komm du zu uns, Herr, in deinem Wort, dass wir in dem, was der Evangelist sagt, erkennen, dass wir aus deiner Fülle schöpfen dürfen. Amen. Liebe Gemeinde, ein Blaukreuzler, das sind Leute, die sich unter dem Leitmotiv mit Jesus, aber ohne Alkohol, um Suchtopfer kümmern. Ein solcher Blaukreuzler hat gegenüber dem Schweizer Theologen Karl Barth nach einem Vortrag einmal sein gehöriges Unverständnis über dieses Evangelium geäußert mit den Worten: Nun, Herr Professor, das war auch nicht gerade sein witzigstes Stücklein. Nicht nur Blaukreuzler stürzt diese Geschichte in eine gewisse Verlegenheit. Der große Marburger Neutestamenter Rudolf Bultmann, er hat einen großen Kommentar zum Johannesevangelium in den 50er Jahren geschrieben. Rudolf Bultmann hat diese Geschichte als eine Dionysos-Legende abgetan, die mehr aus Versehen ins Evangelium hineingerutscht ist. Dionysos, das ist der griechische Gott des Weines. Wein aus Wasser. Es ist das erste öffentliche Auftreten Jesu im Johannesevangelium überhaupt. Keine Heilung, keine Lehrpredigt wie in den anderen Evangelien, sondern das. Wein aus Wasser in bester Qualität, in gewaltiger Menge obendrein. Die 6 steinernen Krüge, sie fassten, wenn man das Maß mit rund 40, 50 Liter annimmt, ungefähr 600, 700 Liter Wein. Wein aus Wasser, nicht gerade Jesu witzigstes Stücklein, aber, sagt der Evangelist ausdrücklich, sein erstes Zeichen. Und wörtlich ist da sogar vom uranfänglichen Zeichen die Rede. Alles Weitere, alles was noch kommt, alles was noch von Jesus zu sagen sein wird, ist in diesem Zeichen schon gleichsam enthalten. Ein Zeichen, und das wissen wir doch, ein Zeichen, das ist nicht die Sache selbst, sondern es weist über sich hinaus. Wir wollen einmal schauen, wie dieses Wunder auf der Hochzeit zu Kana über sich hinausweist und vor allem, wohin es uns weist, damit wir nicht wie inner gewiss gut meinende Blaukreuzler an der Oberfläche der Geschichte hängen bleiben. Denn das wäre doch fatal, wenn die frohe Botschaft nur für Weinliebhaber gilt. Sie gilt aber gleicherweise für anonyme Alkoholiker. Gleich der erste Satz weist uns einen Weg. Eigentlich ist es nur eine Zeitangabe, aber Diese Zeitangabe hat es in sich. Unsere Geschichte ereignet sich am dritten Tag. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana. So fängt's an. Haben Sie im Ohr, was wir eben im Glaubensbekenntnis miteinander gebetet haben? Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Die frühen christlichen Gemeinden beteten noch kein Glaubensbekenntnis. Das kam erst im dritten, vierten Jahrhundert. Sie verfügten auch noch nicht über eine ganze Bibel, über ein ganzes Neues Testament. Aber diese Gemeinden hatten alle ein Evangelium. Und dieses Evangelium wurde fortlaufend im Gottesdienst gelesen. War man am Ende angelangt, begann man wieder von vorne. Dieses Verfahren hatte man von der Toralesung in der Synagoge übernommen. Man kam ja schließlich dorthin. Wir dürfen uns heute Morgen gewissermaßen neben die Gemeinde des Johannes setzen, die das Evangelium wiederholt gehört hat und die darum weiß, im Grunde genommen wie wir ja auch, die darum weiß, wie es endet. Am Ende steht das Kreuz und am Ende steht die Auferstehung Jesu. Und eben darauf spielt Johannes mit diesem Satz an, mit dieser Zeitangabe. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana. Durch diese Worte leuchtet österliches Licht. Der Evangelist Johannes hat eine Eigenart. In allen Teilen seines Evangeliums spiegelt sich das Ganze. Man nimmt einen Satz und man kann in ihm die ganze Fülle der frohen Botschaft entdecken. Es ist keine Geschichte, die man hintereinander lesen muss, sondern man greift einen Teil heraus und sieht plötzlich, hier ist ja schon das Ende, der Anfang, alles enthalten. Und darum auch hier, durch diese Worte leuchtet österliches Licht. Die Vordergründigkeit der Zeitangabe wird transparent für die Herrlichkeit Jesu, die dieser erste öffentliche Auftritt enthüllt. Darauf läuft alles hinaus und damit fängt alles an. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Herrlichkeit ist ein Wort, das im Neuen Testament immer dann vorkommt, wenn vom Lichtglanz, wenn von der Herrlichkeit Gottes die Rede ist. Im Grunde genommen ein exklusives Wort. Eine Herrlichkeit des Menschen gibt es nicht. Menschen, die verherrlicht werden, gibt es schon gar nicht. Die gibt es bei uns, aber in der Bibel kommen die eigentlich nicht vor. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Herrlichkeit, das ist der Lichtglanz Gottes, die Doxa, die Shechinah im Hebräischen, der Lichtglanz, vor dem sich Mose verbergen muss, als Gott vor ihm vorübergeht. Dieses Wort erzählt davon, dass es ein Leuchten, ein Lichtglanz gibt, in dem unser Leben, unsere ganze Welt steht. Ein Licht, das mit Christus in die Welt gefallen ist und aus dieser Welt nicht mehr verschwindet, dass unser Leben selbst dort erhält, wo es wirklich tief und dunkel ist. Ohne diesen göttlichen Lichtglanz wäre unsere Welt gefangen im Kreislauf von Werden und Vergehen. Der Tod wäre immer das Letzte. Und weil er das Letzte ist, lässt sich auch so trefflich mit ihm drohen. Und er kann schon lange, bevor er überhaupt eintritt, Schatten ins unser Leben werfen und es einschränken. Wir erleben das ja in diesen Tagen. Im göttlichen Lichtglanz, in der Herrlichkeit Jesu aber, verblasst der Tod. Im göttlichen Lichtglanz Jesu, in seiner Herrlichkeit, sieht der Tod alt aus. Dass wir heute Morgen, in einer Zeit, in der an ausgelassen fröhliche Hochzeiten überhaupt nicht zu denken ist, dass wir es heute Morgen ausgerechnet mit einer Hochzeit zu tun bekommen, dass unsere Gedanken geradezu ins Festgeschehen hineingezogen werden, das ist ein ausgesprochen starkes Zeichen. Wir wollen das nicht gering achten. Hochzeiten sind tatsächlich Hochzeiten des Lebens. Beileibe nicht nur einen Tag pflegte man in Kana in Galiläa zu feiern, ein rauschendes Fest, das ging über Tage und das ganze Dorf war dabei. Der Bräutigam hatte ausreichend für Speis und Trank zu sorgen. Nichts peinlicher, als dass es plötzlich nichts mehr zu trinken gibt. Was ist das Leben ohne Wein? Fragt Jesus Sirach, ein spätjüdischer Weiser, im 1., 2. Jahrhundert vor Christi Geburt lebt er. Was ist das Leben ohne Wein? Und er antwortete, er, der Wein, ist von Anbeginn zur Freude geschaffen. Und jedes Kind kannte damals den Psalmvers, der Wein erfreue des Menschenherz. Wenn der Wein aus ist bei einer Hochzeit, dann endet nicht nur einfach ein rauschendes Fest etwas früher. Nein, dann bekommt die Lebensfreude selber Risse und die Freude verstummt und Schatten senken sich über das junge Glück. Die Mutter Jesu sieht den Ernst der Lage und interveniert sofort. Aber Jesus geht erstaunlich schroff auf Distanz. Was geht's dich an? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und wieder klingt an, was den Hörern des Evangeliums durchaus vertraut ist, wenn Jesus wiederholt von der gekommenen Stunde redet, dann nämlich von seiner Kreuzesstunde, in der er vom Tod ins Leben geht, wo Gottes Leben sich mit seinem zerbrechlichen Leben gleichsam verbindet, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Das ist die gekommene Stunde, wenn Himmel und Erde einander berühren, sich verbinden, sich vermählen. Wie eigentümlich mitten auf einer Hochzeit ein bitterer Abbruch droht, weist Jesus voraus auf die Stunde seiner Verherrlichung, in der sein sterbliches Leben eingehüllt wird vom ewigen Leben Gottes. Den Wunsch der Mutter, die übrigens nirgends im ganzen Evangelium überhaupt nur mit Namen genannt wird, muss er zurückweisen, weil er nicht auf der Stufe der Magier steht, schon gar nicht Wunder auf Wunsch vollzieht. Wir werden hier tatsächlich Zeuge eines ersten Zeichens. Und es ist ein Zeichen praller Lebensfreude. Ein Zeichen, dass das Fest nicht stoppt, sondern dass es jetzt erst recht beginnt. Alles, was kommt, ja, die Freudenbotschaft des ganzen Evangeliums ist hier wie in einem Samenkorn zu sehen, in dem die ganze Pflanze der frohen Botschaft schon angelegt ist. Aber zurück zur Hochzeit, zum Fest der Lebensfreude. Es ist ja keineswegs gleichgültig, dass Jesus nun Krüge füllen lässt, die der Reinigung nach jüdischer Sitte dienen. Das Wasser darin erfüllt keinen hygienischen Zweck, sondern es erfüllt kultische Zwecke. Die Reinigung dient nicht der körperlichen Gesundheit, sondern sie dient der seelischen, dem ganzen Menschen. Denn der jüdische Glaube wusste um die eigene Unreinheit vor Gott. Wir bekommen eine kleine Ahnung davon, wenn wir an das Taufwasser denken, an das Weihwasser in den katholischen Kirchen. Zur kultischen Reinigung diente das Wasser in den Krügen also, um mit Gott ins Reine zu kommen. Und das wird nun überboten. Ja, gewiss, Jesus bringt unser Verhältnis zu Gott ins Reine. Davon wird im Evangelium wiederholt die Rede sein, dass er unsere Schuld, unser Vergehen, all die dunklen Abgründe in unserem Leben von uns haben will, um sie an sich zu ziehen, auf sich zu nehmen und mitzunehmen und wegzutun, um uns zu entlasten. Das ja, aber das wird hier noch einmal überboten. Ja, das Verhältnis zu Gott kommt durch ihn ins Reine. Und er schöpft aus der Fülle der lebensbejahenden Gnade Gottes, Freude über Freude. Das ist es, was er bringen will. Nur in der Freude können Menschen sich ganz vergessen. Nirgends, hat ein kluger Mann geschrieben, nirgends bin ich weiter von mir weg und nirgends komme ich mir zugleich näher als in der Freude. Und er fügt hinzu, in der Freude, da zählt weder Verzicht noch Eigeninteresse. In dieser Freude, in diese Freude will uns das Evangelium heute Morgen hineinziehen. Jesus ist nicht gekommen, Menschen zu belehren, ein schlechtes Gewissen zu machen. Er schenkt Freude. Freude, dass Gott seine Liebe mit uns teilt. Der neue Wein, der so hohe Qualität hat, gibt ein kleines Gleichnis davon. Das Beste, der Küchenmeister wird es bestätigen, das Beste kommt nun erst, das Beste am Ende. Das Beste liegt noch vor uns. Ja, jedermann gibt zuerst den guten Wein, du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Es war im Prager Frühling, einem Reformversuch mitten im totalitären kommunistischen Dauerfrost. Da zog der tschechische Pfarrer und Oppositionelle Karuschek mit einer ermutigenden Ballade von der Hochzeit zu Kana durch Prager Kneipen. Und er sang: In diesem Leben kommen noch weitere Jahre. Erwarte nicht das Schlimmste zuletzt. An der Neige deiner Tage gibt Gott den köstlichen Wein bis zuletzt. Erinnern Sie sich? Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana. Als Jesus am dritten Tage auferstanden ist von den Toten, da vermählte sich Gottes ewiges Leben mit unserem Sterblichen. Da wurde mit ewiger Würde das hinfällige Leben umkleidet und auf ewig geehrt. Und der Tod wurde blass und seine Drohung wurde leer. Ein gewitzter Rechner fragte den Kirchenvater Hieronymus, ob denn die Hochzeitsgäste zu Kana diese gewaltige Menge Wein überhaupt hätten austrinken können. Nein, sagt Hieronymus, wir trinken alle noch daraus. Dieses erste Zeichen, das Jesus tat, verbindet fortan untrennbar unseren Glauben mit der Freude. Gott hat sich unser angenommen. Und wir schöpfen aus der ganzen Fülle seiner Liebe, Tag für Tag. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.